Haufen Zellen redet über Biotech.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genominal. Mein Name ist Philipp und ihr hört hier schon wieder eine neue Stimme. Ihr kennt ja unser Konzept. Ich sitze hier heute mit der Rosi.
Ja, genau. Mich habt ihr wahrscheinlich schon mal in der Folge zur grünen und weißen Biotechnologie gehört. Und wir studieren beide molekulare Biotechnologie an der TU Darmstadt, genauso wie ein paar von unseren Vorrednern auch. Und wir sind natürlich auch Teil des diesjährigen iGEM-Teams. Darüber habt ihr jetzt ja hoffentlich schon mal eine Folge gehört und könnt vielleicht auch ein bisschen mehr damit anfangen, was das ist. Ansonsten können wir euch die Folge natürlich auch sehr empfehlen.
Genau, und wenn ihr schon ein paar mehr Folgen gehört habt, dann seid ihr schon so ein bisschen in die Welt der synthetischen Biologie eingeführt worden. Ihr habt schon was zur grünen, weißen, roten Biotechnologie gehört. Ihr habt auch schon was zu einem rechtlichen Part gehört, also was für Gesetze und Regeln müssen in der Forschung beachtet werden. Und jetzt heute wollen wir zu einem ganz anderen Thema gehen, wo vielleicht mehr Leute auch direkt schon was mit anfangen können, nämlich der große Begriff Ethik, der auch natürlich bei uns in der Forschung eine große Rolle spielt. Es gibt zwar Regeln und Gesetze, die uns irgendwie vorschreiben, in welchem Rahmen wir uns bewegen müssen, aber natürlich ist es nicht so, dass nur weil etwas erlaubt ist, dass es auch unbedingt ethisch vertretbar ist oder dass es auch für jeden irgendwie ethisch vertretbar ist. Und deswegen wollen wir in dieser Folge so ein bisschen darüber reden, wie kann man sowas beurteilen und vor allen Dingen, wie kann man ein ethisch verantwortliches Projekt machen.
Genau, und dazu haben wir uns Expertenmeinungen eingeholt und haben dafür mit einem Philosophen geredet, und zwar mit Alfred Nordmann. Alfred Nordmann ist ein Professor für Philosophie der Wissenschaften und Technikforschung an der Technischen Universität Darmstadt, also auch an der Uni, wo wir studieren. Und mit ihm haben wir darüber geredet, was Ethik und was ethisches Handeln überhaupt ist. Und da hören wir jetzt mal rein.
Da geht es auch nicht nur um Ethik im engen Sinne. Denn das Wort Ethik wird ja benutzt zunehmend, um allgemein gesellschaftliche Bedenken, gesellschaftliche Auseinandersetzungen um die Forschung zu beschreiben. Und wir haben ja Ethikkommissionen, die sich zum Beispiel mit der Zukunft der Atomenergie in Deutschland befassen und wo also natürlich auch viele wirtschaftliche, ökologische und andere Bedenken mitdiskutiert werden. Also Ethik, dieser Begriff hat sich sehr stark ausgeweitet und ich habe auch Vorbehalte, es wirklich nur als Ethik zu bezeichnen. Es geht um Werte. Und das sind aber nicht nur ethische Werte, es gibt andere Werte. Es gibt eben tatsächlich ökologische Werte, Nachhaltigkeitswerte, es gibt der Frieden, die natürlich auch der Profit vielleicht oder die Vollbeschäftigung in einem Land. Das sind alles Aspekte, die wir unter Wertgesichtspunkten diskutieren. Diese Werte können auch in Konflikt zueinander treten, aber all das, würde ich sagen, gehört in einen erweiterten Begriff von dem hinein, was früher als Ethik so bezeichnet wurde.
Also das jetzt erstmal zu dem allgemeinen Begriff der Ethik und was man darunter alles zusammenfassen kann. Wir haben aber auch weiter noch gesprochen, was das jetzt für Forschung bedeutet.
Und für diese Art von Wertdiskussion, also wenn wir sagen, wir stellen unsere Forschung ganz bewusst in einen Wertezusammenhang, gibt es jetzt neue Formate. Das ist also nicht nur eine Liste, wo man einfach sagt, alles, was ich mache, ist unbedenklich. Das ist doch zu passiv gewissermaßen. Da versucht man sich ja nur zu schützen vor bestimmten Fragen, die vielleicht kommen könnten. Sondern dass man sozusagen offensiv sagt, unsere Forschung ist gute Forschung, also auch im Sinne von gut aufgestellt. Wir wollen einen Beitrag leisten zur Gesellschaft und nicht nur, indem wir irgendwie ein neues Gadget anbieten oder irgendwie einen kleinen Trick oder ein neues Phänomen präsentieren oder ein Heilmittel, sondern indem wir eben tatsächlich mit der Gesellschaft und für die Gesellschaft auch forschen. Also wir stellen uns wirklich hinein in die Diskussion.
So, und um das nochmal kurz zusammenzufassen, also das heißt für uns Forschende sozusagen konkret, dass wir uns schon bei der Projektgestaltung Gedanken machen müssen, proaktiv sein müssen, wo tangiert unser Projekt irgendwie Bereiche, seien das ökologische, seien das soziologische Bereiche, alles Mögliche. Und das Ganze kann auch unter einem Begriff zusammengefasst werden und deswegen hören wir weiter rein.
Und dafür brauchen wir andere Ansätze. Und die werden jetzt diskutiert unter der Überschrift Responsible Research and Innovation, also verantwortliche Forschung und Innovation. In vielen Forschungszusammenhängen muss man jetzt auch den Nachweis führen, dass man hierzu auch gut aufgestellt ist. Das heißt, Man muss sich zum Beispiel sagen, wir überlegen uns im Rahmen unserer Forschung, was die möglichen Folgen sein könnten. Und eben nicht nur vielleicht Umweltfolgen, nicht nur das Risiko für Gesundheit, sondern eben vielleicht eben auch Folgen für Arbeitsmärkte oder Folgen für die Kommunikation, wie wir als Menschen untereinander uns verhalten und dergleichen. Das ist natürlich von der Sachfrage dann auch abhängig. Also in der Biologie beispielsweise, insbesondere wenn es um Eingriffe geht in Organismen, fragt man sich natürlich, geht das dann in die Nahrungskette ein und an welcher Stelle und ist das bedenklich oder unbedenklich? Welche Vorkehrungen treffen wir? Wie diskutieren wir das auch untereinander? Das sind alles Fragen, die dann unter dieser Überschrift RRI gestellt werden. Und es geht dann nicht so um so ein Kriterium nach dem Motto, Stammzellforschung erlauben wir nicht, also vergessen Sie es. Also wenn Sie da mit embryonalen Stammzellen irgendwas machen, dann kriegen Sie keine Förderung. Es gibt da nicht so Schwellenwerte, sondern es ist eher tatsächlich, es wird eigentlich abgefragt und verlangt, die Bereitschaft der Forschungsgemeinschaft selbst, der kooperierenden Forscher und Forscherinnen, deren Bereitschaft, sich auf diese Fragen überhaupt einzulassen und selbst eben auch diese Fragen zu stellen.
Okay, das heißt, ein wichtiger Begriff, den wir hier mitnehmen, ist Responsible Research and Innovation, heißt auch zu Deutsch verantwortungsvolle Forschung und Innovation. Und genau, Rosi, was bedeutet das denn jetzt konkret für unser Projekt?
Danke für die Frage. Also wir haben ja ein Projekt, was sich mit der Abwasseraufreinigung beschäftigt. Also wir beschäftigen uns damit, wie wir Pharmakareste in Abwasser abbauen können, mithilfe von einem bakteriellen Biofilm, wo eben unsere Enzyme angebracht sind, die diese Pharmakareste abbauen können. Das jetzt so als ganz kurze, grobe Zusammenfassung. Wenn ihr da genaueres drüber hören wollt, dann hört euch doch gerne mal unsere Folge über unser Projekt an. Da reden wir da ausführlicher drüber. Und das heißt, wir haben für unser Projekt eben verschiedene Gruppen und Bereiche, die davon betroffen sind, und haben jetzt eben probiert, uns mit diesen Personen auseinanderzusetzen und zusammenzusetzen und in Dialog zu kommen. Und ein großer Bereich sind natürlich Kläranlagen, wo unser Projekt ja letztendlich auch implementiert werden soll. Das heißt, wir haben nicht nur eine Kläranlage besucht, sondern haben auch mit verschiedenen MitarbeiterInnen von Kläranlagen gesprochen und eben überlegt, wo man unser Projekt einbauen könnte, was eben auch so ein Problem für eine Kläranlage ist und ob unser Projekt da überhaupt benötigt werden würde.
Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, wenn wir das wirklich irgendwann mal in einer Kläranlage implementieren wollen, dann müssen wir mit den Behörden in Kontakt kommen und uns über die rechtliche Situation mit denen austauschen und was wir da auch für Vorkehrungen treffen, um, weiß ich nicht, Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen und vieles mehr. Und hierzu kamen wir auch mit dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Kontakt und haben da alle möglichen Informationen in einem Interview bekommen. Und ein weiterer großer Punkt ist natürlich auch, wenn wir von der Implementation in die Kläranlagen sprechen, dass das gefilterte Wasser natürlich auch aus der Kläranlage rausfließt, in Gewässer kommt und sozusagen auf lange Sicht irgendwo auch ins Grundwasser kommt und damit natürlich auch alle Leute, also eigentlich jeden betrifft, der sozusagen gar nichts mit dem ursprünglichen Projekt zu tun hatte. Und weil das so wichtig ist, widmen wir uns dem später nochmal genauer, so als kleiner Anteaser. Genau.
Spannend.
Was ist denn sonst noch so wichtig, Groß?
Ja, wir haben natürlich. Also es war natürlich auch spannend, was du gesagt hast, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Wir haben natürlich auch mit WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Bereichen geredet, die selbst schon mit Biofilmen, Kläranlagen gearbeitet haben oder mit dem Bakterium, mit dem wir auch arbeiten wollen, um uns da eben möglichst viel Expertise einzuholen, Informationen zu sammeln und unser Projekt bestmöglich anzupassen oder auch irgendwie Probleme zu finden, auf die wir selbst gar nicht gekommen wären. Und dann haben wir auch noch mit einem aquatischen Ökotoxikologen geredet. Und da haben wir drüber geredet, welche Auswirkungen so Pharmakareste überhaupt auf die Umwelt haben. Also ich meine, das ist ja irgendwie unser ursprüngliches Problem. Wir haben gesagt, da sind irgendwie Pharmakareste, die schaden dem Ökosystem, die wollen wir irgendwie wieder rausholen. Und Philipp, du warst bei dem Gespräch ja sogar dabei. Was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, bei dem Gespräch haben wir zuerst mal ganz am Anfang eigentlich festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, in so einem großen Ökosystem, wo ganz viele Organismen irgendwie eine Rolle spielen, nachzuweisen, dass ein bestimmter Stoff, also jetzt zum Beispiel irgendwie ein bestimmtes Antibiotikum oder ein bestimmtes Schmerzmittel, genau die Schäden hervorruft, die man irgendwie versucht nachzuweisen. Aber er hat uns dann daraufhin dennoch gesagt, dass es bei manchen Substanzen, also dass manche Substanzen sehr gut erforscht sind und dass man das bei denen konkret sagen kann, so zum Beispiel Diclofenac, was eines unserer Hauptziele mit unserem Bakterienbiofilm ist. Das ruft nämlich extreme Leber- und Nierenschäden bei zum Beispiel Bachforellen vor. Oder eben auch ein anderes Beispiel war Carbamazepin. Das ist ein Antibiotikum und das ist scheinbar sehr toxisch für bestimmte Mücken, die an Gewässern leben.
Uns ist ein kleiner Versprecher aufgefallen. Carbamazepin ist natürlich kein Antibiotikum, sondern ein Antiepileptikum. Weiter geht's.
Ja, das zeigt ja nochmal die Notwendigkeit auf unser Projekt, eben diese Pharmakareste, die es da gibt, aus dem Abwasser rauszuholen. Und wenn wir da auch wieder bei unserem Projekt sind, ist natürlich auch immer die Frage, wir haben jetzt schon darüber geredet, wie komplex so ein Ökosystem ist, was eben auch passiert, wenn wir so einen genetisch veränderten Organismus in die Umwelt einbringen und was es für Auswirkungen hätte, wenn irgendwie sich aus unserem Biofilm ein Bakterium rauslösen würde. Und darüber haben wir mit einem Professor von unserem Fachbereich geredet, mit dem Professor Jürgens vom Fachbereich Biologie der TU Darmstadt, der auch zeitweise Mitglied in der Ethikkommission der Uni war. Und er hat uns ein bisschen was über die Risikobewertung erzählt.
Es gibt da tatsächlich richtige Vorgehensweisen bei so Risikoabschätzungen, nicht? Also man kennt ja das geflügelte Wort, das Worst-Case-Szenario. Also das ist zum Beispiel eine von diesen Mechanismen, die man häufig einsetzt, dass man durchrechnet, was ist das Schlimmste, was der schlimmste anzunehmende Fall bei dem, was ich jetzt habe hier, wenn das tatsächlich doch in die Umwelt gelangt. Ja? Das wäre eine Art Worst-Case-Szenario. Und ich meine, das ist bei jeder Abschätzung. Selbst wenn ich jetzt vielleicht vorher darüber nachdenke, wie das verhindert werden kann, muss ich auch immer darüber nachdenken, was ist, wenn das trotzdem passiert? Ja? Wie groß wäre dann der mögliche Schaden? Das ist immer noch da. Das ist natürlich bei der ganzen Beurteilung nachher, der Risikoabschätzung, ganz, ganz wichtig. In allen Bereichen. Das ist ja zum Beispiel, berührt das ja solche Sachen wie Gentechnik, bei Einsatz von Pflanzen in der Umwelt, dass ich dann entsprechend gentechnisch veränderte Organismen ins Freiland bringe und so weiter. Was ist der größte anzunehmende Schaden, der dadurch entstehen kann? Ja. Und das ist manchmal nicht so einfach abzuschätzen, ne? Weil man das vielleicht noch gar nicht weiß, was da theoretisch passieren kann. Also selbst wenn ich mir ein Risikoszenario durchspiele, dann kann es manchmal sein, dass ich was nicht bedacht habe. Ne? Möglich ist es. Dann ist natürlich eine Risikoabschätzung an sich, nicht? Also das sind praktisch die Unbekannten, die ich habe. Das erste, was ich abschätzen muss, also das größte angenommene Szenario, das Worst Case. Aber dann sind natürlich die anderen Risikoabschätzungen noch, die vorliegen. Also was ich so vielleicht einigermaßen eingrenzen kann und sagen kann: Naja, was kann ich denn machen, um das zu verhindern? Und wie viel Aufwand will ich betreiben, um das zu verhindern? Und wie umfangreich kann ich das vorher schon planen? Ja? Also da sind solche Dinge, die man dann im Vorwege natürlich. Und das macht natürlich Sinn, sowas durchzudenken, was das für eine Rolle spielen kann.
Das heißt für uns konkret, wenn wir wirklich eine ordentliche Risikobewertung von unserem Bacillus subtilis machen wollen, müssen wir erstmal in irgendeiner Form vom Worst Case ausgehen und uns von da an sozusagen nähern und auch erstmal rausfinden, was dann überhaupt passiert, wenn unser Bacillus subtilis zum Beispiel einfach in die Umwelt gelangt. Und da kommen wir auch wieder zurück auf das Gespräch mit dem aquatischen Ökotoxikologen. Das ist gar nicht so einfach rauszufinden, weil so ein Ökosystem hat, weiß ich nicht, mehrere Millionen Stellschrauben. Und wenn man da an irgendwas dreht, können ganz andere Effekte hervorgerufen werden, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Und das heißt, für uns ist sozusagen eine Aufgabe daraus, dass wir wahrscheinlich verschiedene Tests einfach machen müssen mit Modellorganismen oder Modellsystemen, die sozusagen in irgendeiner Form ein Abbild von der Umwelt darstellen und eben verschiedene Parameter beleuchten können.
Genau, du hast jetzt ein paar Mal schon Bacillus subtilis erwähnt, aber was ist das eigentlich genau, dieses Bacillus?
Ach so, ja, das ist das Bakterium, was wir benutzen in unserem Projekt.
Da kann ich jetzt nochmal auf unsere Folge über unser Projekt verweisen, da könnt ihr dann nochmal genaueres drüber hören. Aber zurück zu dem Worst-Case-Szenario, weil wir wollen jetzt nicht, dass das eintritt. Also wir wollen es ja möglichst verhindern, dass Bakterien aus unserem Biofilm rausgehen. Und wie würden wir das denn jetzt am besten machen?
Genau, da haben wir uns im Laufe dieses Jahres, also unser Projekt hat ja auch schon im Februar angefangen, ganz viele Gedanken zugemacht, weil wir das natürlich verhindern wollen. Und da gibt es natürlich ganz, sag ich mal, simple Methoden erstmal, die aber auch einfach sehr teuer sind. Also zum Beispiel Es gibt sowas, das nennt sich Ultrafiltration, das braucht enorm viel Energie. Das wäre eine Möglichkeit, da waren wir auch schon mit Ingenieuren in Kontakt. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wie in Amerika das häufig der Fall ist, dass man das Wasser chloren kann, also mit Chlor versetzen kann und dann sterben die Bakterien. Oder man kann auch eine UV-Lampe nehmen, aber das sind alles, sage ich mal, Lösungen, die einfach nicht dem Ansatz unseres Projektes so richtig entsprechen. Und deswegen haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht und haben ein richtig cooles System uns überlegt. Also ich bin extrem begeistert davon. Das nennt sich Kill Switch. Also zu Deutsch sozusagen der Todesschalter. Und den haben wir selbst entwickelt mit unserem Bakterium, weil dieses Bakterium bildet ja einen Biofilm. Und in diesem Biofilm tauschen die Bakterien untereinander ganz bestimmte Botenstoffe aus. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Bakterien abhängig sind von diesen Botenstoffen. Das heißt, sobald irgendwie auch nur ein einziges Bakterium diesen Bacillus subtilis Biofilm verlässt, stirbt es. Und das ist sozusagen das Design, was wir theoretisch gemacht haben und hoffen damit, dieses Risiko irgendwie minimieren zu können. Und das wird sich dann zeigen, wenn wir irgendwie die ersten Tests machen, falls dieses Projekt irgendwann mal wirklich realisiert wird.
Genau, aber auf jeden Fall machen wir uns da viele Gedanken drüber. Was dann dabei aber ja eine Rolle spielt, ist, dass wir nicht selbst in der Kläranlage sein werden und diesen Biofilm rund um die Uhr bewachen werden. Das heißt, das ist natürlich auch noch ein anderer Aspekt, dass man sich irgendwie Gedanken macht, wer wird am Ende mit unserem Bakterium arbeiten. Das heißt, das gehört für uns dann auch dazu, alle Leute, die damit in Berührung kommen, also MitarbeiterInnen in Kläranlagen, da eben das entsprechende Material und die Sicherheitshinweise auch zur Verfügung zu stellen, damit eben auch jeder weiß, wie man damit umzugehen hat.
Cool.
Ja, das finde ich auch cool. Ein kurzer anderer Punkt, den ich einfach nochmal erwähnen möchte, so der Vollständigkeit halber. Ein Aspekt, den man auch immer noch berücksichtigen sollte, den wir bei unserem Projekt jetzt aber nicht so sehen, ist das Dual-Use-Prinzip, was einfach sagt, dass man beachten muss oder das Risiko abschätzen muss, dass so ein Projekt oder irgendwie eine Forschung missbraucht wird. Also dass man es quasi für gute sowohl als schlechte Zwecke benutzen oder halt dann auch missbrauchen kann. Das jetzt nur nochmal zur Vollständigkeit, dass man dieses Dual Use mal gehört hat. Da wollen wir jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen. Ich würde dann direkt auch sogar zum nächsten Themenblock überleiten, wo sich Philipp eine ganz tolle Überschrift dazu ausgedacht hat.
Ja, du bringst mich hier in eine unangenehme Lage. Die nächste Gerne. Überschrift heißt Forschung und die Gesellschaft im Spannungsfeld moderner Biotechnologie.
Das ist aber richtig schön betont, ja.
Ja, ich habe mir Mühe gegeben.
Und worum geht's da?
Da geht es genau um das, was wir oben auch schon angeteasert haben, nämlich um die Gesellschaft und was das für unser Projekt bedeutet. Wir wollen ja mit unserem Projekt nicht einfach nur irgendwie eine Erkenntnis generieren oder irgendwie mehr Wissen schaffen oder sowas, sondern wir wollen ja wirklich aus den Laboren raus in die Kläranlagen, in unserem Fall, und wirklich irgendwie einen Mehrwert generieren. Und damit kommen wir natürlich in Kontakt mit der Gesellschaft, mit normalen Menschen. Und hierfür ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie die Gesellschaft, wie Leute, die sozusagen nicht in unser Projekt involviert sind, dazu stehen. Und da war sozusagen unser erster Ansatz, eine Umfrage zu machen. Das war eine Online-Umfrage, weil wir jetzt durch Corona leider nicht in die Städte oder irgendwo hin gehen konnten. Und haben da die Leute erstmal gefragt, wie die so zu synthetischer Biologie grundsätzlich stehen und dann immer weiter sozusagen in unser Projekt so ein bisschen rein. Und was wir da sozusagen aus der Umfrage essentiell für uns mitgenommen haben, ist Science Communication, also Wissenschaftskommunikation. Deswegen machen wir unter anderem hier den Podcast und wollen einfach auch so ein bisschen Themen der synthetischen Biologie raus in die Welt bringen und ja, irgendwie in Kontakt kommen. Wir wissen zwar, dass das jetzt kein richtiger Dialog ist, also eigentlich nur mit der Umfrage sozusagen auf die Meinungen und auf die Sichtweisen der Menschen in irgendeiner Form eingegangen sind. Aber wir hoffen trotzdem, mit dem Podcast hier wenigstens irgendwie eine Grundlage schaffen zu können, um in Zukunft irgendwie darüber diskutieren zu können.
Genau, und um dann nochmal einen letzten Punkt auch mit reinzubringen, der die Gesellschaft irgendwie betreffen könnte. Wenn unser Projekt wirklich in so eine Kläranlage eingebaut wird, würde es natürlich bedeuten, dass die Gebühren für die Abwasseraufreinigung teurer werden oder steigen könnten. Einfach weil da eben eine neue Stufe eingebaut wird, es wird finanziert werden müssen. Da ist natürlich auch immer die Gedanken, die man sich stellen kann, ob wir irgendwie dafür verantwortlich sind, auch diese Pharmakareste, die irgendwie durch uns in die Umwelt gelangen, auch wieder rauszuholen. Und dann auch die Frage, wer für so Kosten irgendwie dann verantwortlich wäre. Sind es irgendwie die privaten Endverbraucher, also hier auch wieder die Gesellschaft, die das finanzieren sollte? Oder sind es dann doch die Unternehmen, die irgendwie mit ihrem Produkt auch in Kauf nehmen, dass Sachen in die Umwelt gelangen? Das sind so Fragen, die wir hier einfach mal offen stehen lassen. Dann kann sich auch jeder selbst Gedanken drum machen und eine eigene Meinung bilden. Und es passt irgendwie auch ganz gut in dieses Konzept von dem Responsible Research and Innovation, dass man sich irgendwie stetig Gedanken macht und damit auseinandersetzt, was mögliche Probleme oder Fragen sein können, die eben bei so einem Projekt aufkommen. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende von unserer Folge angelangt. Wir haben jetzt irgendwie ziemlich viel gesprochen, viele verschiedene Aspekte eingebracht, haben auch offene Fragen gelassen, konnten nicht alles klären. Deswegen jetzt so die Frage eher an uns, was jetzt so unser Fazit von dieser Folge ist und mit dem Thema, mit dem wir uns hier beschäftigt haben.
Ja, also was ich definitiv hier aus diesem ganzen Prozess mitnehme, wo wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigt haben, wo wir mit Experten in Kontakt kamen, dass man nicht einfach nur irgendwie so eine Checkliste abarbeiten kann und dann sagen kann, okay, jetzt, wir haben das und das beachtet, jetzt haben wir ein ethisch verantwortungsvolles Projekt, sondern das Ganze viel, viel komplexer ist und viel, viel vor allen Dingen auch Kommunikation und Dialog bedarf. Und man eben sozusagen nicht einfach sein Forschungsprojekt machen sollte und dann irgendwie warten sollte, bis irgendwie Widerstände oder irgendwelche Probleme auftreten, sondern dass man wirklich von Anfang an sich in seinem Projekt über die rein fachliche Ebene hinaus Gedanken macht, okay, was kann das für Folgen haben, was kann das für Effekte hervorrufen und das einfach beim Design des Projektes mit bedenkt.
Genau, da kann ich mich auch eigentlich nur anschließen. Und eine Sache, die mir irgendwie noch hängen geblieben ist in einem unserer Gespräche mit den Experten, dass man vielleicht nicht auf alles die perfekte Antwort findet oder nicht weiß, wie es im Endeffekt wirklich ablaufen wird, wenn man eben auch Forschung betreibt und das in die Gesellschaft einbringen will. Aber man zumindest davon ausgehen können sollte, dass die Leute, die daran arbeiten, das mit bestem Gewissen gemacht haben und probiert haben, nach bestem Gewissen alles zu berücksichtigen und alle Gruppen mit einzunehmen.
Wow, das sind doch ein paar schöne Abschlussworte. Dann, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr habt hier heute auch ein bisschen was mitgenommen, habt vielleicht auch ein paar Gedanken, die euch jetzt die nächsten Tage beschäftigen. Danke, Rosi, dass du das mit mir gemacht hast, meine erste Podcast-Folge. Und ansonsten bis zur nächsten Folge.
Tschüss.